Willen, warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau.
Gefällt er Ihnen? Der hat ja einen mächtigen Schwanz. Oh. Da haben Sie recht. Und raten Sie mal, wo er in mir reinsteckt. In die Scheide nehme ich an. Falsch, er fickt mich in den Arsch. In den Arsch? Ja, gibt's denn das auch? Oh, da überrieselt mich direkt ein Schauer.
Falsch, er fickt mich in den Arsch. Was? Reini, was zum Teufel? Ohne Scheiße, wo holst du denn sowas her, ey? Das war doch wieder 70er, oder?
Ja, war es. Das wurde mir geschickt. Also diese Perlen werden mir geschickt, wobei mir letztens jemand dazu noch einen Link schickte zu, ich glaube, Tube Porn Classic oder so heißt es. Das sind nur 70er Jahre Pornos. Das ist Hammer. Gott. Ich habe mich da gestern mal 5 Minuten durchgeklickt. Ich habe auf dem Boden gelegen vor Lachen. Also da kommen noch ein paar.
Das ist ja, ey, da ist ja wirklich ganz große Kunst passiert. Das muss man ja mal sagen. Also allein, oh Gott, die Formulierung, ey.
Ja. Und in dann, den Arsch.
Der Dialog ist 1A, so ein Clementinen-Waschmaschinen-Dialog, weißt du, so im Sinne von so, womit waschen Sie denn? Ja, ich wasche mit Ariel. Ach, wirklich? Ich benutze Persil. Aber nur die Worte Ariel mit Persil durch Fotze und Arsch ersetzt. Ja. Das ist ja völlig, also die Haltung und die Gesprächshaltung dieser Damen ist ja exakt die gleiche.
Ja, die Bilder passen auch genau dazu. Das sieht auch aus wie so ein Werbespot, so, nein.
Aber das muss ja in der damaligen Zeit, also weißt du, meine Oma zum Beispiel, 70er, ne, meine Oma war so ein lieber Mensch, aber auch so unfassbar bieder, die wäre vom Stuhl gefallen, ja, bei irgendeinem dieser Dialoge, sofort.
Aber das gab's schon immer, oder? Also, meinst du, das ist härter geworden? Meinst du, Pornografie ist mit, ja, wahrscheinlich mit dem Internet, ja, wobei, ich bin mir nicht mal sicher, wahrscheinlich gab's das immer schon, oder?
Reini, ich hätte gedacht, dass es härter geworden wäre, aber ich lieg offensichtlich falsch. Also, das fand ich jetzt schon ziemlich, ich finde es halt so süß, weil es so naiv ist, ne, so dieses, ach, wirklich? Was macht der denn bei Ihnen? Ach, der fickt mich in den Arsch. In den Arsch? Geht das denn auch? Heute ist es natürlich so von der Haltung, also ich habe ja so jahrelang keine Pornografie gesehen.
Ja, natürlich nicht.
Aber theoretisch ist die Haltung heute ja eine andere.
Ja. Das ist so. Und, was? Nicht in den Arsch?
Was ist mit dem denn los? Das ist, oh Gott, ja, gut. Aber wollen wir, ich bin mir immer, Reini, ich bin mir nicht sicher, inwieweit, also ich glaube, dass diese Pornodialoge, die wir vorgestellt haben, hat für diesen Podcast wahnsinnig viel getan.
Ja, das glaube ich auch, aber hallo, hat das viel.
Ich meine gar nicht in Bezug auf den Erfolg dieses Podcasts. Ich meine damit, guck mal, am Anfang, als wir mit Alliteration gestartet haben, hatten wir, glaube ich, die ersten 20 Folgen eigentlich jede Folge einen eigenen Shitstorm. Nach jeder Folge war irgendwie, das hat er gesagt. Warum hat er das gesagt? Wie habt ihr das gemeint? Steinigung! Ne, wirklich, jedes Mal, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Wir haben nach jeder Folge eine Myriaden an E-Mails bekommen von Shitstorm-Prinzessinnen, die uns mitteilen wollten, was wir gerade wieder Falsches gesagt haben. Und ich habe das Gefühl, dass der Pornodialog über die letzten 92 Folgen zu so einer Art Kaffeefilter geworden ist. Weißt du, wo einfach schon in den ersten 10 Sekunden filtert sich alles raus, was Bock hätte, Shitstorms zu produzieren. Und es bleibt hinten einfach nur der ganz fein gebrühte Kaffee. Das seid ihr, die uns gerade hören. Ihr bleibt übrig. Ihr seid die feine Krone. Ja, weil wir kriegen sowas einfach nicht mehr. Ich glaube, die Leute, die uns am Anfang gehasst haben, hören uns nicht mehr. Allein schon deswegen.
Es ist wirklich merklich weniger geworden, ne?
Also ich bin mir zum Beispiel, ich meine, du wurdest ja jetzt letztens gefangirlt von Sarah Kuttner. Ich bin mir nicht so sicher, ob die hier mal reingehört und was sie dann über dich sagen würde.
Wahrscheinlich nicht, andere Welten. Da haben auch Leute irgendwie auf Twitter geschrieben, oh, wenn das der Herr Bielendorf hat, da denke ich mir auch so, ey,
also... Kannst du bitte nochmal so ins Mikro blasen? Du alten Arschficker. Ja, ja, nein. Ey, also kurz um den Sarah Kuttner-Inzident einmal so zu inszenieren. Ich kenne Sarah Kuttner nicht, überhaupt nicht. Wir haben uns noch nie getroffen. Ich habe überhaupt weder Beef mit Sarah Kuttner, noch mag ich die nicht oder mag die, steht alles gar nicht zur Diskussion. Ich habe einfach vor 2 Jahren mal Alle gegen einen gemacht. Ich glaube, es war die erste Staffel und sie hat einen Podcast mit Stefan Niggemeier, wo sie über Fernsehformate sprechen. Und da hat sie nicht nur die Show sehr kritisiert, sondern mich auch sehr persönlich kritisiert. So. Also so im Sinne von der Basti. Ne, was, also erst dachte ich noch, was für ein nettes neues Gesicht, aber was für ein schrecklicher Typ, frauenverachtend. Und dann ging es, glaube ich, drauf raus, weil ich, da hatten irgendwie 10 Hunde Hundefutter gefressen und die waren unter so Glocken, so Silberglocken war das Hundefutter. Und da habe ich gesagt, und meine Lieben, ran an die Glocken, das war's schon. So, das wurde mir als ja, Machismo oder als Chauvinismus ausgelegt. Und dann hat sie sich wirklich 5 Minuten drüber ausgelassen, was für ein fürchterlicher Mensch ich bin. Und das hatte jemand vertweetet. Ich habe darauf geantwortet, gut, ne, macht mir jetzt nicht so viel aus. Und darauf ist sie auch nochmal eingegangen. Wir hatten also sowas wie einen Mini-Mini-Twitter-Kontakt, war nichts Dolles. Sei es ihr gegönnt, sie kann mich gerne scheiße finden, steht ja alles offen, fand ich jetzt etwas übertrieben aufgrund eines einzigen Satzes oder einer Szene, aber selbst dann, in Gottes Namen, Sarah Kuttner, nicht schlimm.
Mal ganz ehrlich, ist auch vollkommen egal. Ich habe auch jede Menge Freunde, die sich gegenseitig nicht leiden können. Das tut auch nichts zur Sache. Und
ach, jetzt ist sie schon eine Freundin von nein, dir, das, oder oh. Was? So weit sind wir schon. Sind wir schon bei Freundschaft? Geht schon gemeinsam nach Rimini
Gott,
in den
Mini,
Urlaub? Nein, du weißt, wie ich das meine. Ist mir
ja,
egal.
Ich weiß. Ich find's immer schwierig, Leute zu beurteilen, die man persönlich nicht kennt, ist generell, also ne, jedem
ja,
steht.
Aber wir machen ja hier auch nichts anderes, die ganze
Zeit. Nee, genau,
Zeit.
Jedem steht das frei, in irgendeiner Form irgendwen doof zu finden oder nicht doof zu finden. Man findet auch manchmal Leute einfach sympathisch oder nicht sympathisch oder muss sie erst kennenlernen und findet sie dann nicht mehr sympathisch oder plötzlich sympathisch oder was auch immer. Das, also mal ganz ehrlich, ich denke mir bei all diesen Sachen, ne, also gerade mit Twitter und ähnlichem, ist die goldene Regel, einfach mal locker durch die Hose atmen. Wer hat das nochmal gesagt?
Ist das nur ein Fußballer-Zitat?
Ja, ich glaube schon. Nee, was ich meinte, also ne, was ich generell meine, bei allem, bei aufgeregten Diskussionen, gerade im Internet, ne, aufgeregte Diskussion, einfach mal durchatmen, runterkommen, ganz ruhig sein und fertig. Und ne, niemand, ne, also
nein, aber natürlich stürzen sich, wenn 2 Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen,
klar,
und die ihren Diskurs öffentlich ausfechten, dann stürzen sich andere drauf und sagen, geil, da streiten sich jetzt gerade in Anführungszeichen 2 Promis. Tun wir gar nicht. Ich habe gar kein Problem mit Sarah Kuttner. Ich habe die nie getroffen. Ich fand die Kritik damals ein Stück weit drüber, also weil sie sehr persönlich wurde, ne, wieder so einer im Fernsehen, der sich produzieren, bla bla bla.
Ja, das,
es ist eine Samstagabendshow. Ich habe mich dort versucht, meinen Job so gut wie möglich zu machen als Moderator. Das war für mich auch totales Neuland. Samstagabend Live-Fernsehen ist wirklich in Anführungszeichen Königsklasse, weil da wird dir ganz einfach, das ist das Gleiche, was dem Abendschwein, also bei Schlag den Star war das ja letztens, da hat ja der Moderator oder der Off-Kommentator Ron Ringgut gesagt, irgendwie nicht diesmal I can't breathe, sondern I can't swim oder sowas. Also eine Anspielung auf diesen sehr schrecklichen Vorfall.
Ja, das war auch ein bisschen drüber, oder?
Total dämlich. Nein. Der hat den Shitstorm in diesem Moment dann auch ein Stück weit verdient. Auf der anderen Seite überschlägt sich sowas dann auch wieder. Ne? Also da wurde dann wirklich gefordert, der darf nie wieder irgendwas im Fernsehen machen und er muss für immer weg und verbannt und so. Und du denkst so, ja, extrem dumm, was dieser Mann in diesem Moment gesagt hat, aber es ist eine Live-Moderation. Manchmal hast du einen Hirnschiss, der durch deinen Kopf geht und wenn das nun mal Live-Fernsehen ist und der geht über den Sender, es gibt keine Möglichkeit, das mehr rauszunehmen. Ich habe auch schon mal Sachen gesagt, die mir im Nachhinein dämlich vorkamen. Oft in meinem Leben habe ich das getan.
Ja, ach, das.
Und bei Live-Fernsehen ist es nun mal, da gucken dir 2 Millionen Menschen, hören das, was du gerade sagst. Und das hätte der wahrscheinlich mit einem Satz länger nicht so formuliert oder hätte gedacht, was habe ich da gerade für Scheiße geredet. Aber wir leben nun mal in so einer Lynch-In-Gesellschaft, wo dann halt direkt wirklich so die ganze Person zerfleddert wird.
Nicht,
denkst, ist das wirklich notwendig?
Ich glaube, das ist schnell ein Problem oder das ist ein Problem unserer unseres Berufsstandes, hätte ich, also meiner ist es ja nicht, aber Ja, wobei doch, von mir gibt es auch unglaublich viele Sachen, die ich gesagt habe als Audiomaterial von den letzten 7 Jahren. Da findet man garantiert auch was bei, was nicht ganz so gut war oder ganz so klar war. Ne? Also zum Beispiel, ich erinnere mich noch dran, wenn man sich die erste Minkorrekt-Folge anhört, als Corona irgendwo in China, glaube ich, angefangen hat, die ist auch nicht gut gealtert. Also
das, im Sinne von, da habt ihr das Ganze noch als banal abgetan.
Ne? Ja, also da haben wir auch. Also, ne, wir sind halt auch keine Virologen oder Epidemiologen oder so. Wir haben halt auch gesagt, so, ja, pff, mal gucken, ne, also sieht jetzt nicht so schlimm aus. Und ne, 2 Wochen später, ja, da haben wir uns mal ordentlich vertan. Aber kann halt passieren. Also, und ich glaube, das passiert sehr vielen Menschen täglich, ne, dass man sich irgendwie, also, dass was anders empfunden wird, als man es gemeint hat, oder dass man schlicht und einfach was Saudummes sagt. Ne? Also nur bei 99% der Menschen wird das nicht aufgezeichnet.
Ja, und deswegen ist das so ein Minenfeld, live zu sein, beispielsweise im Fernsehen. Das ist wirklich, auch wenn man das vielleicht können das manche von euch gar nicht nachvollziehen, dass der Typ mir leid hat, aber da habe ich auch gedacht so, ja, da hat er einfach was extrem Dummes gesagt, aber trotzdem ihn jetzt irgendwo an Kreuz zu nageln, wenn jemand Problembewusstsein hat und danach sagt, ey, das tut mir wahnsinnig leid, ich habe unfassbare Scheiße geredet, dann muss man es auch anerkennen können.
Ja, das denke ich auch. Doof wird's, wenn Leute immer wieder mit sowas auffallen.
Genau, also wenn er das jetzt noch 3-mal macht, dann bist du halt selber schuld. Also das Attila Hildmann-Problem. Also Attila Hildmann hat auch irgendwann wahrscheinlich mal angefangen, Scheiße zu reden. Und beim ersten Mal hätte man noch sagen können, ja gut, er hat einen miesen Tag gehabt. Aber wenn du dann 4 Tage lang behauptest, Merkel ist schlimmer als Hitler oder so, dann bist du halt bescheuert. Und dann gräbst du dich halt auch selbst in deinem.
Ich glaube, das Ätzende ist, wenn du so in der Öffentlichkeit stehst, du darfst halt immer die gleiche Scheiße von gleichen Leuten anhören. Ne? Zum Beispiel hier als Sarah Kuttner den Tweet über Minkorrekt gemacht hat, haben direkt Leute irgendwie drunter geschrieben.
Das ist ein Ohrenköpfchen.
Was?
Achso, kennst du das nicht? Sie hat mal eine, Negerpüpplein. Sie hatte mal eine Live-Show und hatte dort, ich weiß nicht mehr, ob sie Negerpüppi oder wie, jedenfalls hatte sie eine Puppe aus ihrer Kindheit dabei. Und das war halt eine schwarze kleine Puppe. Und sie hat es, glaube ich, Mohrenpüpplein oder Negerpüpplein genannt. Und da war ein riesiger Shitstorm, wie sie diesen Begriff benutzen kann und so.
Nee, das hab ich nie mitbekommen. Also das kann ich nicht. Nee, was ich meinte, was direkt irgendwie Leute unter den einen oder anderen Tweet geschrieben haben, war irgendwie sowas wie so, ja, aber extra 3 mit ihr ist ja scheiße. Und das ist ja auch so, ja, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Außerdem ist das ein persönlicher Geschmack von dir.
Total, ja, okay. Dann haben wir jetzt gerade wirklich aneinander vorbei.
Nee, ich meinte eigentlich ja, dass wenn du in der Öffentlichkeit stehst, du dir andauernd irgend so einen Mist anhören muss, ne? Also mir geht das zum Glück nicht so, weil ich nicht so sehr in der Öffentlichkeit stehe oder zumindest nicht so breit in der Öffentlichkeit stehe, aber ich kann verstehen, dass man da irgendwann einfach nur die Schnauze voll hat, und ich habe einen riesen Respekt, wenn es dann Leute schaffen, darauf immer noch sachlich und halbwegs freundlich zu antworten. Ich glaube, ich würde das nicht, ich würde irgendwann explodieren. Ich würde den Leuten irgendwann sagen, ja, fick dich.
Du würdest auf jeden Fall explodieren. Rein. Ja, nein, aber du begibst dich, wenn du in der Öffentlichkeit stehst, immer in die Falle, dass Menschen Kritik an dir üben. So, das ist Teil des Spiels, das gehört dazu. Und deswegen habe ich damit genauso professionell umzugehen wie jeder andere. Und wenn Sarah Kuttner in ihrem Podcast Kritik an mir übt, dann habe ich damit professionell umzugehen. Dann ist das völlig in Ordnung. Außer sie sagt jetzt, dem sollte man verbrennen oder so. Aber eine ganz normale Kritik, mein Gott, das ist nun mal so. Und muss mich auch nicht gut finden. Und Leute müssen auch nicht gut finden, die Sarah Kuttner extra 3 moderiert. Aber auch da finde ich es dann so, gibt der Frau doch eine Chance, was soll denn das? So,
ja, und vor allem
ein Format, die hat das, glaube ich, 5-mal gemacht, und nach dem ersten Mal ist schon, ja, aber der andere, der macht das viel besser. Ja, Christian Ehring ist ein netter Typ, aber es wird heutzutage Leuten überhaupt gar nicht mehr, hat sich auch total verändert, es wird Menschen gar nicht mehr in die Luft gelassen, irgendwas zu entwickeln oder irgendwas zu machen. Weil direkt nach der, und da sind Fernsehsender halt auch super sensibel geworden, die erste Quote ist nicht gut, die erste Kritik ist nicht gut, eine 2-Show gibt's dann schon gar nicht mehr.
Das ist schlimm, oder? Das war doch hier, Wetten, das war doch auch, ist doch auch so, Thomas Gottschalk war nicht mehr da, weg.
Ja gut, das war auch eine unschaffbare Aufgabe, die sich Lanz da reingetan hat, also es war halt auch einfach krass. ich hatte damals, weil ich Lanz ja nur so ein bisschen kenne, auch extrem Respekt davor, dass der das überhaupt gemacht hat, weil ich gedacht habe, so wow, ey, also hätte ich keine Lust drauf, in diese Fußstapfen zu treten. Die waren nicht auszufüllen, weißt du, er war ja nicht der erste Kandidat, dem Wetten, dass angeboten worden sind, sondern da waren ganz viele vorher, da war auch Kaape Kerkeling, Anke Engelke, alle haben dieses Format angeboten bekommen und alle haben gesagt, ich mache das nicht, weil ich kann gegen Thomas Gottschalk nicht anstecken. Der ist mit diesem Format so eng verwoben. Und Lanz ist jemand, der so einen hohen inneren Kampfgeist hat, dass er gesagt hat, ich schaffe das. Und das hat nicht funktioniert, hat er auch anerkannt und dann ist das so. Aber dieses, zum Beispiel als die Lanz-Show nicht gut funktionierte, so, da kam ja auch, das war ja nicht nur normale Kritik. So, das war ja nicht so, hey, Markus Lanz kann Thomas Gottschalk nicht ersetzen, sondern es war wirklich, steinigt ihn! Und ich so, ey, mein Gott, es ist nur ein Samstagabend-Fernsehunterhaltungsformat. Ja, das ist schiefgegangen. Die haben das nicht gut in die Neuzeit gerettet. Aber ähnlich wie bei Kuttner und Extra 3 denke ich immer so, gib den Leuten doch Zeit zum Atmen, so. Gib mir doch bei Alle gegen einen genauso auch ein bisschen Zeit, mich in dieser Rolle einzufinden, weil das ist nicht einfach.
Ja, vor allem wenn's so ein Format schon gibt, ist das am Anfang einfach ungewohnt. Also als ich die erste Extra 3 Folge gesehen habe, die nicht mit Christian Ehring war, dachte ich auch so, okay. Aber dann habe ich irgendwie die zweite und dritte gesehen und dachte mir, ach ja, ist ja auch ganz gut. Also, ne, das.
Ja, und das, genau, also man muss es halt, man muss auch einfach die zweite und dritte dann aber auch gucken oder zumindest versuchen, sie zu gucken, weil sonst geht es halt völlig verloren, ne? Und Beispiel, Luke Mockridge, der nun wirklich jetzt kommerziell der erfolgreichste deutsche Entertainer ist, also Riesenhallen voll macht, dessen Fernsehshows bis auf jetzt ganz wenige Ausnahmen immer sehr gut liefen. Die erste Staffel von dieser Luke, die Woche und ich Show lief nicht wirklich gut im Fernsehen. Also die war inhaltlich nicht rund und die war auch von Quoten her, soweit ich das mitbekommen habe, damals nicht so gut. Aber Sat.1 hat gesagt, ey, wir finden den Typen so gut, wir glauben daran, dass das groß wird. Und haben ihm halt noch eine Staffel gegeben und die wurde dann schon viel besser. Und mittlerweile ist der ja omnipräsent. Aber dieses Zutrauen von einem Sender zu sagen, ey, wir glauben an irgendein Talent, das ist halt heute mega selten. Das ist einfach, heutzutage heißt es einfach ganz schnell, ach so, ja, der läuft da nicht. Ja, hat unsere Umfrage ergeben.
Ne? Ja, ich find's auch sehr schade, also gerade dem Fernsehen würde es sehr, sehr gut tun, mal neue Sachen auszuprobieren. Also neue Formate auszuprobieren. Ich habe das Gefühl, wenn ich Fernsehen gucke, also gerade so die privaten oder so, ich sehe immer wieder, also ich gucke keinen Fernsehen. Ich habe nicht mal, also doch. Doch, wir haben Fernseher. Wir benutzen ihn für Netflix und Amazon Prime. so wie, ich glaube, mittlerweile 80% der Leute da draußen. Also ich habe immer noch das Gefühl, kaum jemand, zumindest in unserem Alter, guckt noch Fernsehen.
Sehr wenige, ja.
Ja, sehr, sehr wenige. Was aber auch daran liegt, dass da einfach nichts ausprobiert wird. Man guckt sich, also wenn man sich mal die ganzen Funksachen anguckt, also hier das YouTube-Programm der Öffentlich-Rechtlichen, da sind jede Menge Sachen bei, die richtig gut funktionieren, weil da einfach mal Sachen ausprobiert werden. Also komplett andere Formate. Das ist ja irgendwie, wenn du mal den Fernseher anmachst, du findest so, was ich zum Beispiel super ätzend finde, so gut wie kein Wissenschaftsformat, abgesehen jetzt irgendwie von Quarks und Co. und Lash. Aber sonst findest du da so gut wie nichts, weil die halt sagen, ja, nee, das will niemand sehen. Wo du dir denkst so, am Arsch, natürlich gibt es eine Menge Leute, die sowas sehen wollen, aber ihr Pisser probiert das einfach nicht aus, weil ihr lieber die 20. Show mit weiß ich nicht wem macht, der irgendwie ja, Scheiße zusammenkippt und sagt, dass er ein toller Koch ist.
Ja, aber genau wie du es sagst, ist es trotz, aber das Fernsehen lernt ja auch durch Erfolg und Misserfolg. Das ist ja klassisches Trial and Error. Und dann siehst du, also ich will jetzt, weil ich arbeite beim Fernsehen, ich will auch nicht, dass mir das wieder, ich habe nämlich ein paar Mal mitbekommen, wo ich mich sehr explizit über Formate geäußert habe, wo ich dann wirklich in diesem Sender zum Beispiel nicht mehr eingeladen wurde, nur weil ich gesagt habe, ich finde das Format von euch fürchterlich. Ich habe es nicht an den Sender gerichtet, sondern ich habe öffentlich gesagt, ich finde das menschverachtende Scheiße. Und dann bin ich auf einmal auf einer schwarzen Liste. Das möchte ich nicht, finde ich auch unfair.
Ja.
Aber es gibt einfach Formate im Fernsehen, die ich absolut unterirdisch finde. Also gut, Beispiel, doch, kann man sagen, Schwiegertochter gesucht, finde ich fürchterlich.
Ja, dieses ganze Trash-TV.
Genau. Ja, aber Reini, warum gibt es das Trash-TV? Nicht, weil das unerfolgreich ist, sondern weil es viele Menschen einschalten. Viele Menschen wollen sehen, wie und völlig egal, wer das sehen will, aber die Quoten dieser Sendung sind gut.
Ich habe ja,
und
ich habe
ganz
ja,
kurz einen Satz. Der Grund, warum Formate verschwinden, beispielsweise die Talkshows der 90er Jahre, die ja auch fürchterlich waren, viele. Also da sitzen irgendwelche zahnlosen Leute und kriegen Vaterschaftstests gezeigt, ob jetzt der Pascal oder der Jeremy der Vater vom kleinen Kevin ist. Fürchterliche Scheiße. Aber es gab einen Grund, warum das Anfang der 90er auf einmal mit Hans Meiser, Ilona Christen voll durch die Decke ging. Ja, also auf einmal gab es 20 Talkshows und dann Ende der 90er oder Anfang der 2000er auf einmal weg war, weil es niemand mehr geschaut hat. Genauso wie diese fürchterlichen Gerichtsshows. Die hat ja auch niemand mehr geschaut und dann war es weg. Im Endeffekt ist es eure persönliche Entscheidung, was im Fernsehen läuft.
Ja, ich habe ja bei Fernsehen so ein bisschen das Problem, du bist ja in dem Business, du weißt, ich habe es ja nur am Rande so ganz leicht mitbekommen, alles hängt an der Quote. Und zwar alles.
Alles.
Genau.
Wenn, ohne Scheiß, wenn wir Foltern einen Esel zu Tode gute Quote machen würde, würden sie es zeigen.
Ja, das, also alles hängt an der Quote. Und genauso in die andere Richtung, ne? Wenn etwas eine schlechte Quote erzielt, ist es weg. Und zwar, wie du schon gesagt hast, noch bevor die zweite Sendung fertig ist. Und ich glaube, das geht sogar so weit, dass selbst wenn die Sachen schon abgedreht sind, die trotzdem nicht gesendet werden, oder?
Richtig, ne? Ja.
Also ist schon fertig im Kasten, Geld wurde dafür schon bezahlt, aber die Quote vom ersten Teil war so kacke, dass der zweite gar nicht erst gezeigt wird. Ne? Ich glaube, dass das ein Riesenproblem ist, weil diese Quote sind, zumindest von dem, was ich weiß, komplett Fantasiezahlen. Also die haben nichts mit der Realität zu tun. Ne, das ist hier, ich weiß nicht, ob die Fernsehsender das mittlerweile hinbekommen haben, aber die Quote wird doch immer noch so ermittelt wie in den 80ern, oder?
Über Empfangsgeräte, also über Dings. Wie heißt das, so Boxen, so Set-Top-Boxen, genau, aber ich glaube, es gibt insgesamt in Deutschland 10 oder 12.000, die stehen in ausgewählten Haushalten.
In Hasloch.
Und jetzt beispielsweise in Hasloch, dieser Normstadt da, ja. Es gibt ja diese Normstadt.
Das ist ein Dorf.
Aber nicht nur in Hasloch.
Das ist ein Dorf und da kann ich in einer halben Stunde mit dem Fahrrad hinfahren.
Sehr schön, Reini, ja. Da kannst du dann was Normatives tun.
Nee, da kann ich im Real einkaufen gehen und auf die Suche nach Produkten gehen, die es sonst nirgendwo gibt.
Okay, das ist doch auch schön, Reini.
Das ist witzig, ja.
Ach, du bist so süß. Jedenfalls, was ich jetzt sagen wollte, diese Setup-Boxen stehen halt in Haushalten und da musst du wirklich explizit dich vor den Fernseher setzen, die Box einschalten, die erkennt es nicht selbst oder so, dann angeben, wer vor dieser Box sitzt, mein Kind, ich, meine Oma. Und wenn Oma aussteht und kacken geht, musst du ausschalten, dass Oma jetzt da ist, sodass die Quote messbar ist. Das ist ja völlig verrückt eigentlich. Nur Radio ist noch bescheuerter. Bei Radio, ja, weißt du, wie es da gemessen wird? Durch Telefonanrufe.
Durch Umfragen am Telefon.
Umfragen. Genau, die rufen dich an, sagen, was für ein Radiosender hören Sie denn? Ja, ich höre gerne WDR 3. Oh ja, dann mache ich mir einen Haken bei WDR 3. Und dann am Ende des Jahres werten die aus, wo die meisten Haken sind. Sagen, ihr seid der meistgehörte Radiosender.
Wie viele Stunden am Tag hören Sie denn so Radio? Es ist absurd.
Ist nicht böse gemeint, aber das müsste denen eigentlich auch klar sein, dass das völlig absurd ist. Also, das ist wirklich absurd. Also,
ja, und deshalb sind auch teilweise so Radioproduzenten und so auf sowas wie Podcasts und so mittlerweile schon, aber ganz am Anfang nicht ganz so gut zu sprechen gewesen, weil da kann man wirklich, also zumindest halbwegs sowas wie Downloadzahlen, Reichweite messen. Jetzt nicht,
genau.
Also nicht so explizit wie bei YouTube, da kannst du ja sogar sehen, welchen Teil sich die Leute wie lang angeguckt haben und so. Aber man hat zumindest, also die Statistiken bei Podcasts sind auch für den Arsch am Ende, aber sie sind immer noch besser als das, ne, als rumtelefonieren und an, also ne, und fragen, und was hören Sie so? Zum Thema Quote, kennst du den Film Free Rainer?
Ja, den kenne ich. Ja, Free Rainer, genau, mit Moritz Bleibtreu.
Ja.
Der ist nicht in allen Belangen total gelungen, aber da geht es genau darum, dass ein durchgekokster, vollgeknallter Fernsehmanager sich plötzlich gegen das Fernsehen wendet, bei der Erhebungsbehörde einbricht, diese Setup-Boxen klaut und auf eigene Faust so gesehen das Fernsehen revolutionieren will. Ne, indem er das Fernsehen beeinflusst, indem er halt Sender oder Sendungen zeigt oder Sendungen hervorhebt, die er für wertvoll hält. Mhm. Und die Idee dahinter ist echt gut. Also finde ich eigentlich, der ist nicht in jeder Hinsicht total gelungen, der Film, aber ich fand den echt ganz gut.
Ich fand den auch sehr gut, auch sehr witzig. Also schöner Film. Solltet ihr mal gucken, wenn ihr die Möglichkeit habt.
Schöner Film, Reini. Ah, soll ich dir was erzählen, was mir passiert ist, Reini?
Ich bitte darum.
Ich versuche das so offen wie möglich zu formulieren, weil ich, weil es jetzt wirklich zu einer Anzeige kommt und strafrechtlicher Verfolgung und so. Aber das würde ich auch niemandem empfehlen, das nachzumachen, weil ich da echt jetzt auch hinterher bin, das zum Kotzen finde.
Okay, warte. Dir ist schon vollkommen klar, dass man diesen Teil, den du gerade gesagt hast, schön aus dem Kontext reißen könnte und in so eine SM-Latex-Werbung reinpacken.
Warum?
Ja, das passt ganz schön. Ich finde es zu kotzen. Ich würde niemandem empfehlen, das zu machen. Ich habe es ausprobiert.
Ey, das mal kurz zu, das ist ja wohl das Allergeilste, dass wir beiden Schwänze bei dem letzten Dialog Dr. E. Bord oder
das. Ja, dass wir das nicht
Ich habe gewusst, ich kenne diese Stimme. Ich wollte es aber nicht ansprechen, weil mir zu peinlich gewesen wäre. Ich wäre nicht drauf gekommen. Das ist Wolfgang Pampel gewesen. Ja, das ist die Stimme von Harrison Ford. Harrison Ford, Larry Hagman, eine der bekanntesten Synchronstimmen der Welt. Der Typ ist, glaube ich, ein ziemlicher Eremit und lebt irgendwo in der Schweiz, weil es gibt so eine ganz tolle YouTube-Serie, wo Synchronsprecher sich selbst vorstellen. Also wirklich ganz viele, könnt ihr mal eingeben, ich bin die Stimme von, heißt es, glaube ich, super. Die Stimme von Tommy Lee Jones, die Stimme von Samuel L. Jackson, der Helmut Krauss, der leider gestorben ist. Du bekommst zu all diesen Menschen plötzlich ein Gesicht und da wird ja erstmal klar, wie wertvoll diese Stimmen sind. Als damals die Stimme von Sean Connery Mitte der 90er Jahre, Anfang der 90er Jahre starb, der hierbei zum Beispiel den letzten Kreuzzug Sean Connery gesprochen hat, ne? Der klassische Sean Connery Synchronsprecher starb relativ früh. Da ist auch Sean Connery im Deutschen niemals wieder so toll geworden, weil einfach diese Stimme so wertvoll war. Und Wolfgang Pampel ist nun mal die Stimme von Harrison Ford. Einer unserer Hörer hat, weil es Han Solo ist, den Dr. E-Dialog, also ich bohre junge Frau, sie blasen zu wenig, das ist gut fürs Zahnfleisch, über eine Szene mit Leia und Han Solo im Millennium Falcon gelegt, wo es sogar lippensynchron halbwegs passt. Ich dachte, ich kann nicht mehr.
Ja, ich habe auch sehr gelacht.
Müsst ihr mal auf Twitter gehen, wir haben das da geteilt vor, naja, heute haben wir, ne, das war dann so Dienstag oder Dienstag vor unserer heutigen Ausstrahlung. Müsst ihr mal durch unser Twitter-Profil gehen, ist auf jeden Fall der absolute Oberhammer.
Ja.
Wir haben ihn beide nicht erkannt, oder? Wir haben beide.
Nee, ich hab's auch nicht. Ich dachte mir auch nur so, ah, die Stimme kennst du irgendwoher, aber ich wäre nicht drauf gekommen. Das
ist halt auch so geil, weil der Typ nun mal zu der Zeit, als das aufgenommen wurde, waren ja die 70er, oder Anfang 70er, war der wahrscheinlich einfach noch nicht bekannt.
Ja.
Hat er das wahrscheinlich zum Lebensunterhalt gemacht, da irgendwie so schlechte Pornos zu synchronisieren, wurde nachher halt eine der bekanntesten Synchronstimmen der Deutschen mit Abstand, ne? Also, schon sehr geil. Also, Wolfgang Pampel. Könnt ihr mal reinhören, die Stimme erkennt ihr sofort. Es ist bis heute Harrison Ford, Han Solo. Er macht ihn zum Glück auch immer noch, also. Finde ich zum Beispiel absoluter Tod, ich weiß, ich erzähle gleich meine
Justizgeschichte.
Finde ich immer absoluter Tod, wenn Synchronsprecher nicht versterben, aber aufgrund von irgendwelchen Dingen ausgetauscht werden müssen, weil der dann nicht konnte oder so. Zum Beispiel bei Stirb langsam 3 spricht die Synchronstimme, also Manfred Lehmann konnte nicht, ich glaube, er war erkrankt oder war irgendwie in Doppelverpflichtung, spricht die Synchronstimme von Dan Aykroyd plötzlich Bruce Willis. was wirklich, also nach einer Stunde ist man drin, aber es passt einfach überhaupt nicht. Also Bruce Willis muss von Manfred Lehmann gesprochen werden. Ich glaube, wenn Manfred Lehmann irgendwann, der ist jetzt auch fast 80, wenn der irgendwann verstirbt, kann ich keinen Bruce Willis nur noch im Originalton gucken, so, weil der so eng mit dieser Figur verwoben ist. Jeder kennt das, 20% auf Tiernahrung. Die Stimme kennst du sofort. Ist, glaube ich, die bekannteste deutsche Stimme überhaupt, Manfred Lehmann. Der übrigens eine sehr geile Sau ist. Also der hat für meinen Freund Sven Benzmann sein Intro eingesprochen auf Tour. Wenn Sven auf die Bühne kommt, spricht vorher Manfred Lehmann sein Intro. Und die hatten wohl so eine Telefonkonferenz, wo es dann darum ging, das kostet natürlich was, wenn Manfred Lehmann dein Intro spricht.
Ja klar, die verdienen ja damit ihr Geld, ne?
Und das kostet auch gar nicht so wenig, wenn Manfred Lehmann ein Intro spricht. Aber der war dann trotzdem, hat Sven ihm auch gesagt, ich bin ein Riesenfan und bitte irgendwie, lassen Sie uns das irgendwie möglich machen. Und dann der Lehmann wohl so, ja, das kriegen wir schon hin, mein Sohn, keine Sorge. Allein das ist schon geil, ne? Und dann hatten sie irgendwas in der Aufnahme, was fehlte und dann musste nochmal ein Satz nachaufgenommen werden. Und normalerweise kostet das dann halt nochmal, wenn Manfred Lehmann nochmal ins Studio muss und diesen Satz nochmal. Und dann hat er wohl gesagt so, nein, komm. Die Scheiße machen wir halt nochmal schnell. Ne? Und er ist irgendwie nochmal schnell hingefahren, hat nochmal diesen Satz aufgenommen und so. Und dann hast du halt diese geile Stimme am Anfang deiner Show. So. Lange Rede, kurzer Sinn, warum war ich gestern im Stress?
Jetzt möchte ich auch noch mal kurz was zu Synchronstimmen sagen, nachdem du...
sehr schön. Lange referiert hast. Ja, sehr lange referiert.
Mir ist mit Synchronstimmen, mir fällt sowas ja meist eher nicht auf. Ich bin da ja Banause. Bei so ikonischen Stimmen natürlich, da fällt einem das auf. Wo mir das erste Mal bewusst geworden ist, war bei den Simpsons.
Als Homer starb?
Ja, Homer und Marge wurde ja auch ausgetauscht.
Marge, die wunderbare Elisabeth Volkmann wurde gegen Anke Engelke getauscht, wo ich am Anfang wirklich dachte, das kann nicht funktionieren.
Nee, ich hatte auch am Anfang bei den ersten Folgen Schmerzen dabei, wirklich das zu hören. Aber irgendwann war es dann so, okay, dann hat man sich dran gewöhnt und dann war es vollkommen okay. Ist ja tatsächlich auch ein Ticken näher am englischen Original, ne?
Ja, sie ist näher am englischen Original. Ich finde, Anke Engelke macht da einen super Job. Also Elisabeth Volkmann war natürlich mit der Nummer einfach verwoben, weil man das seit seiner Kindheit kannte, diese leicht quengelige, nörgelige Stimme. Und die hatte ja, und sie war ja eher so ein bisschen operesk, wenn man so möchte. Also dieses, die hat immer so einen Singsang in der Stimme. Im Original ist Marge ja viel tiefer,
so kratzig.
Und kratzig.
Ja, so wie Anke Engelke halt.
Anke Engelke.
Ich möchte an dieser Stelle auch nochmal sagen, ich finde es vollkommen okay, von Filmen, Serien und ähnliches eine Synchronisation zu gucken, weil die kann auch gut sein. Es gibt ja auch so Leute, die sagen, nee, das musst du im Original sehen und so. Und das stimmt fast nie.
Original-Nazis. Ja,
nee, das stimmt fast nie. Es gibt, also ich finde, es gibt ein paar wenige Ausnahmen, wo das wirklich stimmt, wo ich auch sage so, komm, das solltest du im englischen Original gucken, weil es einfach witziger ist, weil Wortwitz verloren geht und der an der Stelle wirklich witzig ist oder weil die sich in der Synchronisation manche Sachen nicht trauen. Ne? Und mein einziges
so
Beispiel...
So Fawlty Towers oder sowas, ne?
Das habe ich nicht gesehen. Aber
was? Ach, ist egal, bringt ja bei dir eh nichts.
für mich ist das Paradebeispiel dabei ist halt South Park. South Park muss, also sollte man, wenn möglich, wenn man das sprachtechnisch hinbekommt, im englischen Original gucken, weil es witziger ist, weil es viel derber ist als im Deutschen. Ja, das geht tatsächlich noch derber.
Wollte ich gerade sagen, das ist so eine Herausforderung in dem Fall,
ja, das geht derber mit vielen, weiß ich nicht, mit Nazi-Witzen und Ähnlichem. Also das ist wirklich.
Hast du ja mal erzählt, dass da.
Ja, ja, genau. Aber auch über jegliche Religion wird sich lustig gemacht. Ich finde es großartig und finde es toll. Aber ansonsten, bei vielen, vielen Filmen, wenn mir so Leute begegnen, die sagen so: Oh, nee, das muss ich im Original sehen, dann denke ich mir so: Ja, steck dir den kleinen Finger in den Arsch und guckst dir im Original an. Das so,
Reini ist nicht gekommen, um Diplomat zu sein. Reini ist gekommen, um Reini zu sein.
Nee, mal ernsthaft. Also ja, das mag hier und da stimmen, aber bei manchen Sachen ist es auch einfach nur scheiße. Ich habe mal versucht, mir damals von Lost eine Folge im englischen Original anzugucken. Ey, die Hälfte der Charaktere verstehst du nicht, weil die mit irgendeinem so Südstaaten-Dialekt reden.
Das total. Forrest Gump. Guck dir Forrest Gump im Original an. Ist eine meisterhafte Schauspielleistung von Tom Hanks. Problem ist, es spielt in Alabama. Und er ist nun mal Südstaatler in diesem Film und spricht das unvorstellbar schrecklichste Südstaatlerisch, das du dir nur irgendwie vorstellen kannst. Also wirklich schrecklich. Und er spricht halt diesen Alabama-Akzent die ganze Zeit. Und das geht dir nach 2 Sekunden so unfassbar auf die Nüsse, dass du keinen Bock hast, den Film weiterzugucken.
Ich meine, das muss am Ende soll das jeder für sich selbst entscheiden, muss auch jeder für sich selbst entscheiden, aber es gibt echt Leute, die das so als, wie nennt man das, Distinktionsmerkmal, ne? Also ich kann das, ich gucke mir das im Original an.
Wenn ich Original gucke, gucke ich nur britisches Original, also zum Beispiel Guy Ritchie-Filme, die sind wirklich dann auch im Original ein bisschen lustiger. Du verstehst sie aber auch nicht, weil die Leute das Cockney-Akzent sprechen, weißt du, so schottisch. Guck mal, Trainspotting im Original, die sprechen schottisch. Selbst die Darsteller haben teilweise nicht verstanden, was sie gesagt haben. Trainspotting ist im Original, bitte, irgendjemand von euch, der noch Trainspotting auf DVD hat, macht den Originalton an. Du denkst, du siehst einen anderen Film. Backbee, also du hast Trainspotting gesehen, ne?
Ja, ja, klar.
Es gibt diese Backbee-Szene, also Backbee ist ja gespielt von Richard Carlyle, der die schlimmste Figur in dem Film ist, Gewalttäter, Säufer, im Endeffekt eine richtige Gefahr für alle Menschen um sie. Allein die Einführung von Backbee in Trainspotting ist ein Meisterwerk. Du siehst, wie er in einer Gruppe von Leuten in einem Pub auf einer Etage, also in der ersten Etage sitzt, sich mit denen unterhält, irgendeinen richtig widerlichen, frauenverachtenden, menschenverachtenden Witz erzählt. Und dann am Ende des Witzes einfach sein Bierglas nimmt, es hinter sich wirft. Man hört von unten nur, what the fucking cunt? Ne, also hat irgendjemanden getroffen, dann schreit eine Frau. Er steht auf, packt ein Messer aus und sagt, now it's time to go und geht runter und man hört nur, wie er irgendjemanden bewusstlos prügelt. Na, also er, die ganze Figur wird in einer Minute komplett erklärt. Das ist ein Geisteskranker, der Stress will. Und das Problem ist, den Witz, den dir da vorher erzählt, wenn du den Original siehst, du verstehst kein Wort. You fucking know, what fuck you. Ne? Und ich so, ich verstehe nichts von dem, was der sagt, nichts.
Also ich,
das ist einer der Filme, wenn mir da irgendein Nazi, also irgendein so Synchron-Nazi kommt, sagt, den müsst ihr im Original sehen. Nein, musst du nicht, verstehst nichts, nichts.
Nee, ich finde das vor allem, also gerade in Deutschland ist es so, dass es eine lange Tradition der synchronisierten Filme gibt und die haben auch echt ein verdammt hohes Niveau. Also die sind gut. Ne? Also es gibt da auch ganz andere Geschichten. Ich finde es natürlich.
Jean Kosa hat mir mal erzählt, in der Türkei gibt es einen Synchronsprecher, der spricht auch die Frauen. Also der spricht einfach alle. Das ist so völlig absurd. Stell dir mal vor, du guckst dir Indiana Jones mit Karen Allen an hier mit seinem Love Interest am Anfang und dann sagt irgendwie, haben die gleiche Stimme. Wie absurd ist das denn?
Ja, also wie gesagt, ich finde, man kann sich auch ohne schlechtes Gewissen mal ohne Probleme eine gute Synchronisation gönnen.
So. Ein Word, Rani. Ja. Ein Word, da hast du recht.
So, jetzt erzähl die Geschichte.
Ah, ja, wie soll ich...
Tanz!
Tanz, du kleine fette Schlampe. Also, wie erzähle ich die Geschichte? Es ist so, ich wollte mir ein Auto kaufen.
Weil dein altes Auto wirklich nach Hund riecht und aus dem letzten Loch pfeift. Man glaubt es kaum, aber der Herr Bielendorfer ist ja eigentlich in einer Position, wo er auch ein schönes Auto fahren könnte und so weiter und so weiter. Aber Herr Bielendorfer gehört zu der Fraktion, zu der ich zum Teil auch gehöre. Ein Auto ist für mich ein Gebrauchsgegenstand, der mich von A nach B bringt. Und wenn da im Cockpit hinter dem Lenkrad die ganze Zeit eine Lampe leuchtet mit irgendetwas, ist das für mich dekorativer Bonus.
Das hast du schön umschrieben, Reinhard. Es ist leider wirklich genauso. Also mein Auto ist, ich glaube, es gibt nur noch zwei Orte auf der Welt, an denen es die Pocken gibt. Irgendwo in Indien und in meinem Auto. Mein Auto ist wirklich unter aller Würde und es hat mich auch einfach nie interessiert. Bis ich teilweise auf Veranstaltungsgelände, also ich bin, weiß ich, muss ja, wenn ich zum Beispiel zu einer Show fahre, ist wirklich schon passiert, also kriege ich einen VIP-Platz hinter der, also ich parke nicht auf der Normalparkplatz, sondern ich parke natürlich hinter der Halle, damit ich zur Halle rein und raus kann, ohne durch die Leute gehen zu müssen, so was die Leute ja auch nicht wollen, das ist ja einfach seltsam dann, ne? Also ich parke hinter der Halle. Zweimal hat mich ein Parkwächter schon nicht reingelassen, trotz meiner Argumentation, dass ich der Künstler bin, der heute auftritt, weil er nicht glauben konnte, dass der Typ, der gleich in der Tausenderhalle spielt, mit diesem Auto vorfährt. Also, weil ich habe halt Kratzer drauf, es ist voll geschissen, es ist einfach unter aller Würde.
Es ist dreckig wie sonst was. Also der Dreck hält das zusammen, das ist so wie bei meinem Auto. Wobei ich da manchmal ein schlechtes Gewissen habe und mich da mehr drum kümmern sollte, weil es mir geschenkt wurde.
Dein Auto wurde dir geschenkt, du dekadentes kleines Schwein?
Zur Hochzeit, ein Gebrauchtwagen.
Wer hat dir denn den Wagen? Deine liebe Patentante, oder?
Nee, der Nikolas hat mir, weil die ein neues Auto in der Familie hatten, so ein Family Van fahren und ihr altes Auto anstatt es zu verkaufen, haben die uns das zur Hochzeit geschenkt.
Ach, sind das nette Leute.
Ja, und deshalb habe ich ein schlechtes Gewissen, weil ich den nicht wirklich gut pflege. Aber, naja.
Aber was für ein Auto ist denn das?
Das ist ein Audi A3.
Oh, bitte, den haben sie dir geschenkt? Sind die bescheuert?
Es ist ein, ich weiß gar nicht, von wann der ist, aber es ist ein Audi A3, er bringt mich von A nach B und ich habe jetzt, glaube ich, letztens die 200.000 Kilometer gerissen.
Das ist jetzt auch der Punkt, wo ich mich von meinem Wagen verabschiede.
Ganz davon abgesehen darf man ihn, glaube ich, in Essen und in Gelsenkirchen an manchen Stellen nicht mehr fahren, weil es ein Diesel ist.
Ach so, echt? Ist ja. Der aber Diesel mit Euro, Temp, irgendwas?
Dann, ja, also das.
Irgendeiner Norm, die er nicht dann darf, oder?
Ja, genau, das schon, ne? Der ist auch, also ihn jetzt noch zu fahren, ist tatsächlich klimatechnisch eigentlich eine ganz gute Sache. Also besser als ein neues Auto zu kaufen. Ich fahre den noch, bis der mir unterm Arsch zusammenbricht. Der ist jetzt, glaube ich, bei 210.000 Kilometern und der macht bestimmt nochmal 40.000, 50.000, bevor der irgendwann über den Jordan geht. Das ist halt, ne, beziehungsweise übers Mittelmeer Richtung Afrika.
Das wird, glaube ich, meinem Auto jetzt auch, also okay, ich hole jetzt aus für die Geschichte rein, weil die Leute sitzen da jetzt schon gespannt. Also, ich wollte mir ein neues Auto kaufen, noch nicht mal wahnsinnig teuer, klassisches Mittelklasse-Auto. Hab gesagt, okay, ich kaufe den jetzt nicht bar, sondern meine Finanzierung. Und dann schickte mir das Autohaus gestern eine Ablehnung der Finanzierung, weil ich angeblich laut Schufa nicht kreditwürdig bin.
Ja, man muss dir doch nur einmal ins Gesicht gucken und sieht, dass du nicht kreditwürdig bist.
Ich glaube, sie haben zur Überprüfung meiner Kreditwürdigkeit kein Foto genommen, Reini. Aber gut, ne, jedenfalls schon an sich ein sehr unangenehmer Moment, weil ich verdiene relativ gut und ich behaupte mal, ich kann mir ein Mittelklasse-Auto, zumindest eine Finanzierung eines Mittelklasse-Autos durchaus dann doch leisten. Aber Rückmeldung der Schufa, ich bin nicht kreditwürdig.
Ja, das ist das Witzige bei der Schufa ist ja, dass niemand weiß, wie dein, ob du kreditwürdig bist oder nicht, wie das zustande kommt. Das ist ja komplett eine komplette Blackbox. Da gab es auch mal das schöne Projekt Open Schufa, wo die versucht haben, den Algorithmus zu re-engineeren. Aber einfach nur niemals Schulden, also niemals Rechnungen nicht zu bezahlen, reicht nicht zwingend, um einen guten Schufa-Score zu bekommen. Es gibt zum Beispiel auch die Überlegung, ob es schlecht ist, niemals einen Kredit gehabt zu haben. Weil wenn du nie, also wenn du einen Kredit, mal einen Kredit hattest, den du ordentlich bedient hast und ordentlich abbezahlt hast, ist das besser für die Schufa, als nie einen gehabt zu haben, weil du dann kreditwürdiger bist, also als…
Weil du es geschafft hast, einen mal abzubezahlen? Oder?
Ja, genau, also weil du zuverlässig bist. Das ist aber auch alles nur, also das ist alles nicht gesicherte Erkenntnis, sondern nur Überlegung, weil wie gesagt, die Schufa ist im Wesentlichen eine private Firma, die machen kann, was sie will und ihren Score auch basteln kann, wie sie will.
War mir, ehrlich gesagt, bis du das sagtest, niemals bewusst. Ja. Also war mir nicht bewusst, ja,
die Schufa.
Ich habe gedacht, das ist eine staatliche Behörde.
Ja, die erwecken auch mit voller Absicht gerne den Anschein, dass dem so wäre. Aber
was soll die Scheiße? Das ist jetzt einfach irgendein Heino, der eine Firma aufgemacht hat?
Ja, es ist sowas wie ein Dienstleister für Banken und fürs Kreditwesen und so. Also die Schufa ist ein Unternehmen, die Schufa Holding AG. Eine Wirtschaftsauskunftsdatei, Rechtsform einer Aktiengesellschaft.
Krass, okay. Ja. Also, ich will nicht so explizit werden, weil wie gesagt, das wird jetzt am Ende auch wahrscheinlich, also es wird zur Anzeige und so führen. Aber ich bekam diese Mitteilung, dann habe ich bei der Schufa versucht, irgendwie rauszukriegen, bitte, ich möchte sofort wissen, was da ist, weil ich habe mir noch nie was zu Schulden kommen lassen. Ich bin einfach sehr Allmann. All meine Schulden sind immer bezahlt. Finanzamt ist immer schon, also alle Umsatzsteuervoranmeldungen ist immer alles vorher schon bezahlt, bla. So bin ich veranlagt durch meinen Vater, meine Familie ist einfach so. Ich habe noch nie Schulden gehabt, bei nichts. Jedenfalls, ich dann da angerufen, geht alles nicht. Darf ihnen keine Auskunft geben und sie können einen Online-Antrag ausfüllen, dauert aber auch 3 Tage, bis sie den postalisch bestätigen. Denkst du, die haben mir am Telefon gesagt, dass man zur Postbank fahren kann und sich dort vor Ort einen, warum auch immer bei der Postbank, da steht ein Automat, da kannst du dir mit Hilfe eines Postbankmitarbeiters einen Schufa-Ausdruck holen. Haben sie mir nicht gesagt am Telefon, obwohl ich da 3-mal angerufen habe. War mir auch nicht bewusst. Habe ich dann, meine Frau hat es im Internet rausgefunden. Denke ich auch so, ich rufe bei der Schufa an, sage, ich will heute noch Informationen. Und da kommt keiner auf die Idee, mir das zu sagen. Niemand.
Ja,
wo du so denkst, so seid ihr dumm oder so? Weil das kostet halt, die verdienen ja auch Geld damit. Also wenn du den bei der Postbank haben willst, musst du 30 Euro dafür
ja,
bezahlen.
Ja, du kannst ja auch bei der Schufa anfordern, die verdienen ja auch Geld damit, wenn du eine Schufa-Auskunft einholst. Ist ja, ne, jeder, der mal versucht hat, in Köln, Berlin, Hamburg oder so eine Wohnung zu bekommen, weiß, dass es Geld kostet, weil genau. Die meisten Vermieter eine Schufa-Auskunft dabei haben. Ein kleiner Tipp am Rande, seit der Datenschutzgrundverordnung ist die Schufa dazu verpflichtet, euch einmal im Jahr kostenlos eine Auskunft zu geben, welche Daten denn bei denen über euch gespeichert sind. Das heißt, ihr könnt euch einmal im Jahr auf Grundlage der Datenschutzgrundverordnung eine kostenlose Schufa-Auskunft holen, was ihr auch immer tun solltet, jedes Jahr. So.
Weil das Sinn macht, offensichtlich. Ja. Mein Schufa-Eintrag, das konnte mir zumindest jemand sagen, war vor einer Woche entstanden. Wenn ich diesen Kredit nicht beantragt hätte für den Wagen, hätte ich es ja nicht mal erfahren. Ist ja nicht so, dass die Schufa sich bei dir meldet und sagt, so weißt du, wie eine Anklage, die gegen dich vorliegt oder ein Haftbefehl oder so, dass jemand anruft und sagt, wir haben eine Klage gegen sie vorliegen. Du erfährst es nicht mal. Ja. Nur in dem Moment, wo du deinen Kredit haben willst, kriegst du keinen. Das finde ich schon eine Frechheit. Also ich finde, wenn bei der Schufa was Negatives eingetragen wird über eine Person, müsste eigentlich eine Pflicht bestehen, diese Person darüber zu informieren. Aber besteht offensichtlich nicht.
Ah.
Keine Ahnung. Jedenfalls lag da ein Schufa-Antreffer. Ich zur Postbank, erste Postbank, Automat kaputt, zweite Postbank, Automat kaputt. Ich dachte so, wollt ihr mich verarschen oder was? Also gibt's überhaupt eine Möglichkeit? Ist das nur so ein Fake-Ding, dass man das machen kann bei euch? Bei der dritten einen halbwegs netten Postbank-Mitarbeiter, der dann sagte, ja, ich mach das mit Ihnen, kannte mich auch irgendwie. Und wir gehen zu dem Automaten und der Automat druckt die Schufa-Auskunft und er so schon, oh, das sieht nicht gut aus. Und ich denke so, bitte? Warum? Ja, weil das so viele Seiten sind. Und ich denke so, okay. Und dann gehen wir rüber in sein Büro. Er trägt diesen Antrag noch auf, also falsch herum, so dass ich die obere Seite nicht sehen kann.
Wie in der Klausur, ne?
Wie in der Klausur, so. Und sagt so, wollen wir uns das gemeinsam angucken? So, als wenn jetzt gleich mein Leben endet, ne? Ich so, ich dachte jetzt, irgendjemand hat eine Forderung von irgendwie 3 Millionen Euro gegen mich oder so, ne? Ich so, ja, okay. Und er dreht es um und sagt, ach so, gut. Ach so, Sie haben Immobilien? Ich sage, ja, ich habe eine Wohnung. Er so, ach so, ja gut, die ersten 10 Seiten sind nur wegen der Wohnung.
Also, ja, okay. Die ersten 10 Seiten sind, weil der Bielendorfer eine reiche Bitch ist.
Nee, aber wirklich, er blättert so um. Ich denke so, könnten wir jetzt bitte dazu kommen, warum ich bei der Schufa stehe? Und er so, ja, Sie haben 64 Euro Schulden bei der Telekom. Ich so, was? Ja. Ja, da ist ein Inkassoverfahren gegen sie eröffnet. Ich sage, ich bin nicht mal Kunde der Telekom. Nie gewesen, nie. Ich habe keinen Mobilfunkvertrag bei denen, ich habe keinen Telefonvertrag bei denen, ich war nie bei denen, nie. Vielleicht als Kind waren meine Eltern, weil es 1989, natürlich bist du da, gab es gar nichts anderes, warst du bei der Telekom. Ja. Aber das wird es nicht sein, da war ich noch nicht geschäftsfähig. Ich so, okay, ja, dann müssen sie jetzt zum T-Punkt fahren, können sie das klären. Ich fahre zum T-Punkt, kraf auf eine wirklich, wirklich gar nicht hilfreiche Mitarbeiterin, die mich, also erst wohl mir nahelegen wollte, dass ich dann da einfach meine Schulden bezahlen soll.
Ja, richtig, warum wenn ich sowas du nicht denn die 65 haben, Euro genau. nicht einfach?
Und dann habe ich versucht, ihr zu erklären, dass ich ja nicht mal weiß, wofür ich Schulden haben soll, weil ich kein Kunde der Telekom bin. Nie gewesen. Ja, wenn Sie kein Kunde sind, kann ich auch kein Konto von Ihnen finden. Ich sage, geben Sie doch bitte mal meinen Namen ein. Nee, geht nicht. Ohne Kundennummer geht das nicht. Ich sage, Sie können mit meinem Namen nicht irgendeinen Datensatz zu mir finden. Nichts. Nee, geht nicht. Brauche ich Ihre Kundennummer. Geben Sie mir bitte Ihre Kundennummer. Ich sage, ich habe keine Kundennummer. Es gibt mich ja gar nicht. Ja, dann haben wir ja kein Problem. Ich sage, doch, wir haben ein Problem, weil Sie haben einen Inkasso-Antrag gegen mich eingereicht. Also natürlich haben wir ein Problem. Ja, ich habe aber jetzt auch keine Zeit, das hier zu klären. Ich denke so, Alter, dann bin ich wütend geworden. Ich habe gesagt, ich bleibe jetzt so lange hier sitzen, bis wir bei irgendeiner Stelle von Ihnen irgendwo anrufen und das klären. Sie ruft da an, die Frau am Telefon war nett. Nahm sich die Zeit, sagte dann aber auch, ja, das ist ja doof, also so und so, ich kann Ihnen eine Kundennummer geben. Dann konnte die andere Frau mit der Kundennummer zumindest raus, die am Telefon durfte mir nicht sagen, was das Problem ist, aber die Kundennummer durfte sie mir geben. Ich dann die Kundennummer zu der anderen sehr unbereiten Frau hingetragen, die Frau mir am Schalter dann ausgedruckt, was vorliegt, 65 Euro, weil ein Techniker zu einer Adresse gefahren ist, um einen Anschluss zu schalten, auf meinen Namen. Der Witz ist, ich habe diesen Anschluss nie geschaltet, nie beantragt, nichts. Ich habe damit nichts zu tun.
Wir hören was? Einen klassischen Identitätsdiebstahl.
Ein klassischer Identitätsdiebstahl, genau. Da ist jemand hingegangen, hat meinen Namen und mein Geburtsdatum benutzt, um auf einen Anschluss einen Telefonanschluss, also auf eine Adresse einen Telefonanschluss einzuschalten. Hat aber die falsche Adresse benutzt und Kontodaten, die es gar nicht gibt. Und mehr als meinen Namen und mein Geburtsdatum brauchte man offensichtlich dafür nicht. Bitte?
Ist das so einfach? Also ich hätte gedacht, dass man dafür mehr braucht. Irgendwie, weiß ich nicht.
Offensichtlich. Perso, ich habe auch gedacht, man muss da ein Perso hinschicken. Ja, offensichtlich nicht.
Also zumindest wenn es so weit geht, dass irgendwie, dass da eine Rechnung erstellt wird oder so. Also
der Anschluss kam halt nie zustande. Deswegen sind dort auch keine Kosten angefallen. Aber der Techniker hat der Telekom gemeldet, ich bin da hingefahren, bin wieder nach Hause gefahren, weil es gibt den Anschluss nicht. Die Telekom war so clever, an diese Adresse von dem nicht existierenden Anschluss, die ihre Mahnungen über die Technikerkosten zu schicken, 6-mal und dann ein Inkassoverfahren zu eröffnen, weil ich ja nicht bereit bin, das zu bezahlen.
Ja, warum bezahlst du das denn auch nicht?
Genau, die glaubst gar nicht, wie lange ich mit dieser Frau in dieser Filiale hin und her geredet habe, um ihr zu erklären, dass ich es ja nicht bezahlen kann, weil ich dort nicht wohne, diese Post mich also nie erreicht hat. Und dann entspannt sich der geilste Dialog aller Zeiten, wo ich ihr sagte, ich bin eine öffentliche Person, mein Geburtsdatum, meinen Namen rausfinden ist nicht schwierig, der steht bei Wikipedia. Und dann sagt die zu mir, ja, warum schreiben Sie sich denn da rein in diesen Wikipedia? Ich sage, ich habe mich nicht da reingeschrieben, ich bin öffentliche Person, ich stehe dort, mit meinem Geburtsdatum steht dort. Und sie sagt, ja, deswegen benutze ich den Wikipedia nicht, dann wissen die Leute nichts über mich. Ich dachte, ich platz gleich, ne? Ich sag, wie wär's, wenn ich morgen 6 Telefonanschlüsse auf Til Schweiger öffne, weil ich sein Geburtsdatum über Wikipedia rausfinde? Da sagt sie zu mir, kennen Sie denn Herrn Schweiger? Ich sag, nein, kenne ich nicht. Es war nur ein Beispiel. Es geht darum, du kannst doch nicht über irgendwelche Leute Telefonanschlüsse öffnen. Es geht doch nicht. Ja, das ist ja echt ärgerlich für Sie. Da kann ich aber leider nichts machen. Dann sagte die Frau am Telefon zu mir, ich wäre jetzt in der Beweisschuld zu beweisen, dass ich dort nicht wohne. Ich gesagt, Alter. Ja, das kann ich ja beweisen. Ich habe keine Meldung dafür. Können Sie ja nachgucken. Rufen Sie doch bei der Stadt so und so an, ob ich dort wohne. Ja, nee, das ist ja nicht unsere Verantwortung. Da müssen Sie mit dem Inkassobüro reden, ob das Inkasso. Ich habe insgesamt gestern 8 Stunden damit verbracht, wegen einer 64-Euro-Rechnung der Telekom. Insgesamt 2 Stunden nur im T-Punkt. Dann habe ich wirklich, und du musst dir vorstellen, ich habe dann zu der Frau gesagt, hören Sie zu, wir könnten das am Telefon, wir können das so lösen. Ich gebe Ihnen die fucking 65 Euro, Sie löschen das und alles ist erledigt. Ist mir auch scheißegal, ob ich dafür verantwortlich bin. Fick dich. Ne? Also, das habe ich nicht gesagt, aber den Rest. Da sagt die allen Ernstes, ja, aber das wäre dann ein Schuldeingeständnis, dass sie diesen Anschluss geschaltet haben.
Was?
Dann können wir den Schufa-Eintrag leider nicht löschen lassen. Ich denke so, ey, ich trete hier gleich den Verkaufstresen einfach aus dem Fenster, okay? Ne, ich denke so, wollt ihr mich verarschen? Was ist los mit euch, ne? Ich sitze da, okay, ne, gut, wir müssen irgendeinen Weg finden. Ich dann mit meinem Anwalt telefoniert, der auch gesagt, ja, Identitätsdiebstahl. Erstmal, wir werden Anzeige erstatten, wir werden die IP-Adresse von der betreffenden Person nachforschen lassen, die diesen Vorgang damals gestartet hat. Das ist noch möglich und die wird angezeigt werden, weil das geht halt nicht. Deswegen würde ich den Menschen, die uns gerade zuhören, die glauben, dass man sowas machen kann oder nachahmen möchten, ich werde definitiv immer Anzeige erstatten, wenn so eine Scheiße passiert.
Ja,
musst
du ja schon alleine, weil sonst, also du musst ja in irgendeiner Form deutlich machen, dass das nicht von dir ist. Und ich glaube, mit so einem negativen Schufa-Eintrag kann man sich sehr lange sehr rumärgern.
Ja, also wirklich, das ist meine Kreditwürdigkeit. Ich kann im Moment keinen Kredit aufnehmen wegen einer 64-Euro-Rechnung bei der Telekom, die ich nicht verursacht habe. Und dann war der Vorschlag der Dame der Bonitätsabteilung am Telefon allen Ernstes, ich würde ja in Köln wohnen. Wie wäre es denn, wenn ich rüber nach Bonn fahre, weil da ist die Hauptzentrale, dort kann ich eine Vorstandsbeschwerde persönlich vorbringen. Ich müsste mich nur durch die einzelnen Büros klopfen. Das ist jetzt Ihr Ernst. Ich soll mich jetzt in mein Auto setzen, soll nach Bonn fahren und soll dort mich bis zum Vorstand hochklopfen, bis ich dort eine Beschwerde einreichen kann, damit sie sich mit meinem Fall befassen. Ja, also sonst fällt mir gerade auch nichts ein. Mir sind da die Hände gebunden.
Ja, immerhin ein Vorschlag.
Und dann habe ich abends mit dem Inkassobüro telefoniert. Das sind ja zumindest Anwälte. Hab denen das erklärt. Die haben das im Rahmen der Möglichkeiten verstanden und beschäftigen sich jetzt damit. Allerdings musste ich denen auch den kompletten Fall mit allem bla 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 nochmal schildern, mit allem drum und dran. Und hoffentlich, also sie meinten auch, sie können keine Löschung bei der Schufa beantragen. Das muss die Telekom direkt machen. Das heißt, ich muss jetzt die stille Hoffnung haben, dass diese Anwälte, die damit beschäftigt sind, vom Inkassobüro, so clever sind, zu verstehen, was da passiert ist, hinzugehen und die Telekom aufzufordern, das so zu machen.
Ich glaube, die Telekom ist auch so ein kollektives, Erlebnis aller Leute in Deutschland. Ich glaube, jeder kann eine schlimme Geschichte über die Telekom erzählen. Weil
ja, aber das hat jetzt mit der Telekom nichts zu tun, so, weißt du, das kann ja, hätte mir jetzt auch bei Vodafone.
Ja, natürlich, nein, das, also generell, also ich glaube, mittlerweile kann jeder über jeden Telefondienstleister so eine Geschichte erzählen. Ich meinte eigentlich eher die Hilfsbereitschaft im T-Punkt. Ich hatte nämlich mal einen ähnlich hilfsbereiten Mitarbeiter, als ich folgendes Problem hatte, damals noch bei meinen Eltern. Und zwar, wir hatten eine Telefonrechnung, die über, ich weiß gar nicht, ich glaube, es waren noch D-Mark-Zeiten, über irgendwie so 400 Mark, also D-Mark war. Und da war offensichtlich ein Abrechnungsfehler passiert, denn auf dieser Rechnung waren unter anderem zwei Stundengespräche nach, ich weiß nicht mehr, wo es hin war, irgendwo am Arsch der Welt, irgendeine Insel auf der anderen Seite der Welt. Ja? Und das Witzige war, zur gleichen Zeit, während diese Gespräche stattgefunden haben, standen auf der Rechnung noch andere Gespräche. Und jetzt kommt das Witzige an der Geschichte, wir hatten keinen ISDN-Anschluss.
Okay.
Also für die Leute, die das damals nicht wissen, die das von damals nicht kannten, man hatte einen Telefonanschluss, von dort konnte eine Person telefonieren. Also es war gar nicht möglich, dass zur gleichen Zeit mehrere Gespräche von unserem Anschluss stattgefunden haben, weil das technisch nicht machbar war. Trotzdem hatte ich ähnliche Antworten damals im T-Punkt, sowas wie, ja, wenn Sie diese Telefonate tätigen, dann müssen Sie die Rechnung auch bezahlen.
Ernsthaft?
Ja, ernsthaft. Da haben wir uns auch den Mund fusselig geredet. Ich bin wahnsinnig geworden. Das hat dazu auch geführt, dass es sobald es damals möglich war, wir uns von der Telekom verabschiedet haben. Und ich weiß nicht, ob mich das in meiner Jugend so sehr geärgert hat. Ich war seitdem auch nie wieder einmal war ich noch Telekom-Kunde, weil ich musste. Und zwar, als ich in Grüningen gewohnt habe. Du erinnerst dich?
Ja, da gab es keine Alternative.
Am Arsch der Welt, genau. Das war ein Dörfchen mit 1000 Einwohnern und da gab es nur die Telekom als Anbieter. Und das Geilste dort war, man hatte dort im Telekom-Netz hatte man dort LTE in diesem Dorf. Mhm. Als DSL-Angebot hat man aber nur DSL, ich glaube 6000 war es, bekommen. Und wirklich angekommen ist so nix. Also gar nichts. Funktional kaputt, wie man so schön sagt. Da ging wirklich nix. Es gab zu der Zeit bei der Telekom aber schon den Tarif, dass man so einen Router hatte, der halt hin und her geschaltet hat, ne, zwischen DSL-Netz und wenn das irgendwie nicht ausgereicht hat, noch LTE mit dazu geschaltet hat. Das war so ein Hybrid-Tarif, den die Telekom angeboten hat. Und der wurde bei uns im Dorf angeboten bis eine Straße vor meinem Haus. Da nicht mehr. Warum auch immer. Ich habe es trotzdem hinbekommen, diesen Tarif buchen zu können, weil ich die Telekom über Twitter 2 Wochen lang so lang genervt habe, bis ich irgendwann ein Paket von denen vor der Tür hatte.
Ich überlege übrigens gerade, ob wir den Begriff, den wir jetzt immer wieder wiederholen, rauspiepen müssen, weil es sonst justiziabel wird.
Meinst du den Anbieter?
Ja.
Weiß ich nicht. Nee.
Ich weiß es nicht, Reini. Ich werde es mal an meinen Anwalt geben, bevor wir die Folge veröffentlichen, weil das, glaube ich, Sinn macht.
Also man kann doch über jede Firma meckern, wie man möchte, oder? Die sind doch also.
Ja, also weiß ich nicht. Also das, was mir jetzt passiert ist, ist jetzt keine Erfindung oder so. Ist exakt gestern so abgelaufen. Und war für mich eine dermaßen Kundenfremde, eine dermaßen Inkompetenz auf allen Seiten. Die Frau am Telefon ging noch. Die Frau im T-Punkt war eine Katastrophe. Also wirklich, es war unfassbar. Das ist eine Arroganz und Ekelhaftigkeit, die mir begegnet ist, obwohl ich ihr wirklich ganz höflich am Anfang erklärt habe, was das Problem ist und dass ich gerade in einer richtig doofen Lage bin. Dass ich jetzt gerade mehrere Stunden damit verbringen muss, etwas zu klären, für das ich keinerlei Verantwortung trage. Und die war überhaupt nicht hilfsbereit. Die hat auch wirklich nicht verstanden, dass ich auch dass ich nichts dafür kann. So. Und erst als sie es verstanden hat, sagte sie dann auch, mir sind die Hände gebunden, ich kann eh nichts machen. Und denkst du, ja, aber wie kann das sein, dass hier niemand ein Ansprechpartner ist?
Also
am Telefon. Die Frau von der Bonitätsabteilung wollte mich dann in den Vertrieb weiterleiten, weil der Vertrieb angeblich mehr Rechte hat, auf irgendwas zuzugreifen und konnte dann dort niemanden erreichen. Selbst die Frau intern konnte niemanden erreichen. Und ich habe über 2 Stunden in diesem Laden gestanden, dachte so, das kann nicht wahr sein, was ich hier gerade erlebe. So.
Jetzt stell dir mal vor, die ganze Geschichte ist jetzt passiert, weil euer altes Auto langsam den Geist aufgibt und du ein neues Auto kaufen möchtest, ne? Ist ärgerlich, aber jetzt nicht lebensbedrohlich oder existenzbedrohend. Stell mal vor, sowas passiert dir, also so eine Schufa-Scheiße, wenn du gerade wirklich an irgendeinem Punkt bist, wo du,
richtig Hilfe, du kaufst ein Haus, du brauchst richtig Hilfe, du hast, du musst morgen, also
wenn du ein Haus kaufst, geht's dir finanziell ja meistens auch noch ganz gut, aber sagen wir mal, du brauchst deine Anschlussfinanzierung für eine Wohnung, die du vor 10 Jahren gekauft hast, weil sonst plötzlich aus dem Zinssatz von 1% 8% werden oder so und du das nicht mehr bezahlen könntest und dein gesamtes Ersparnis und ähnliches halt verkaufen müsstest, weil du deinen Kredit nicht mehr bedienen kannst oder so. Ne, und dann hast du plötzlich so eine Scheiße am Arsch. Also irgendwas, was wirklich, wirklich natürlich problematisch ist. Ne? Ich finde es ein Unding, dass es so etwas, also so etwas wie die Schufa in der Form, wie sie existiert, dass sie existiert. Also, dass das geht, das finde ich also unglaublich, immer noch. Das kann ich nicht nachvollziehen.
Ich kann es dir auch nicht sagen. Also, das, was mir da gestern passiert ist, ich kann nur hoffen, dass die Beteiligten da jetzt irgendwie eine kluge Entscheidung fällen, weil dass ich jetzt, also, dass es niemanden gibt, den man darauf ansprechen kann und dass niemand, also dass dann noch nicht mal irgendwie mir suggeriert wird, dass die Löschung aus dieser Liste, selbst wenn ich es bezahle, nicht möglich ist.
Ja.
Und dass das von dem Gutwill dieser Leute abhängt, obwohl da offensichtlich jemand strafrechtlich gehandelt hat oder strafbar gehandelt hat, indem er meine Identität vorgetäuscht hat. Ey, das ist alles so eine Scheiße, Reinhard, ne?
Ja, also, ne, ich finde die, wenn Mitarbeiter in der, also gerade im Service Mitarbeiter unfreundlich sind, ist das immer Kacke. Gerade wenn es so ein offensichtlicher Fall ist, ne? Also das ist ja nicht, es mag da hier und da auch den Fall geben, wo es vielleicht, ne, so, weiß man nicht, ob das wirklich so ist, ob man dem Kunden an der Stelle so glauben kann, weil ich glaube, da gibt es auch genug Arschlöcher und Abzocker.
Ja, klar.
Aber bei einem wirklich sehr offensichtlichen Fall, dass da nicht mehr getan wird, um zu helfen, finde ich wirklich unglaublich.
Kann ich nur unterschreiben, finde ich auch. Ja, also fällt mir wirklich, das war gestern so absurd und da fiel mir auch so wenig zu ein. Das war einfach unfassbar absurd alles und es endete nicht die Absurdität bis abends. Also es gab bis abends keine Klärung für mich.
So, das, ne? Ich glaube, also ganz ehrlich, mit der Schufa, ich glaube, das wird sich noch ein paar Tage ziehen. Da wirst du noch Spaß mit haben. Kannst ja mal berichten, wie es weiterging.
Kann ich berichten. Ich bin mal gespannt, ob das Autohaus mir jetzt doch den Kredit gibt, weil bisher ist der Eintrag nicht gelöscht. Ne? Er existiert weiter. So, also so ärgerlich das ist, aber es gibt ihn noch. Ne? Und
ist die Frage, ob sich das vielleicht ändert, sobald du Anzeige erstattet hast, was du ja auf jeden Fall tun musst. Ne? Also,
ja, das ist auf dem Weg, klar. Ja. Aber keine Ahnung, ob das nachher dazu führt, dass das bei jemandem nachvollziehbar ist oder nicht, aber sowas kannst du ja nicht. Kannst es nicht frei drehen lassen. Ne? Also dann bist du ja fast im rechtsfreien Raum, wenn Leute sowas machen können, ohne dass es dafür irgendeine Verfolgung gibt.
Ja, also es gibt ja Gruppen oder Banden, die so etwas im großen Stil tatsächlich machen. Ne? Also die mit Identitätsdiebstahl halt Sachen bestellen, an Fake-Adressen liefern lassen und dann halt nicht bezahlen. Ganz klassisch dann auch mit Handyverträgen, wo irgendwie Handyverträge abgeschlossen werden, mit irgendwie Geräten, die dabei sind, ne? Und das dann irgendwann im Ausland landet oder sonst wo. Ja, Identitätsdiebstahl ist tatsächlich ein Problem und gerade in unserer immer weiter digitalisierten Welt etwas, das immer problematischer wird.
Ja, ja, also auf jeden Fall. Also ich hätte nie gedacht, dass sowas in dieser Art und Weise mir mal passiert. Und wie welche großen Auswirkungen das hat und dass man halt wirklich, das Schlimmste finde ich, wenn die Beweislast sich umdreht. Ich habe nichts getan und muss jetzt beweisen, nichts getan zu haben und ich kann es ja nicht mal. Also ich kann natürlich beweisen, dass ich da nicht wohne, aber dass ich diesen Antrag nicht ausgefüllt habe, wie soll ich das denn nachweisen?
Ja, kannst also, du nicht.
Das nur mit, das ist ja das Problem, nur mit gesundem Menschenverstand und der zieht da offensichtlich nicht mehr. Ja? Und das finde ich echt sehr schwierig.
Unschön.
Ultra, ultra unschön.
Rein. Hast du denn noch was Erfreuliches?
Nee, was Erfreuliches habe ich dir.
Ja, komm, du musst doch irgendwas Erfreuliches musst doch gehabt haben. Komm, ich möchte auch schöne Geschichten von dir hören. Wie geht's Otto?
Otto liegt hier, dem geht's gut. Der ist wieder hart am Chillaxen, ne, mein kleiner Hasen. Du blöder Wichser, Alter, bist du ein Wichser. Wir müssen noch Musik empfehlen, du Schwanzlecker.
Also, ja, okay.
Ey, wie du das wie so ein gütiger Gott ausschaltest, ne? Ja, okay. Okay.
Ja, das Schöne ist, da ich es verschoben habe in der Aufnahme, werden die Hörer das nicht hören, dass dort Musik lief.
Nur damit ihr es wisst, er hat gerade Musik angemacht. Und du bist echt du bist das ultimative Lowlife, Reinhard Remfort, ey. Wie er sich wieder freut, ne? Was für ein Bastard. Egal. Musikempfehlung, bitte sprich du deine aus.
Ich empfehle das Lumpenpack.
Ja, gute Jungs.
Ja.
Gute Jungs. Kenne ich gut. War ich schon, bin ich schon oft mit aufgetreten.
Gerne das Lumpenpack mit dem Lied Heilpraktiker.
Das ist auch ein sehr schönes Lied.
Ja.
Eine sehr gute Wahl, Reinhard.
Ja.
Das ist wirklich das Lumpenpack mit Heilpraktiker. Da kann ich Ihnen ja mal schreiben, dass Sie jetzt in unserem Podcast vorkommen. Vielleicht freuen Sie sich.
Ansonsten sehr, sehr passend dazu auch Tommy Krapfeis. Tommy Krapfeis kennst du noch, ne? Er hat halt
ja.
Nacht und so.
Ja, Tommy, ja, natürlich.
Tommy Krapfeis mit dem Dunning-Kruger Blues. Das ist sehr schön.
Dunning-Kruger, und wo geht's darum?
Um den Dunning-Kruger-Effekt. Der Dunning-Kruger-Effekt beschreibt Leute, und zwar den Zusammenhang zwischen tatsächlichem Wissen und dem, was die Leute glauben, was sie, also tatsächliche Kompetenz und geglaubte Kompetenz. Ne? Also es gibt den Effekt, dass du, also je mehr du wirklich weißt, desto unsicherer wirst du eigentlich damit. Es gibt, also erstmal so, du erwirbst ein bisschen Wissen, dein Selbstbewusstsein steigt damit, ne, und du bist, also, wenn du dumm bist, glaubst du, du bist intelligenter, als du bist. Und wenn du intelligent bist oder mehr Wissen angehäuft hast, glaubst du, dass, also schätzt du dich selber schlechter ein. Und dieses, dass dumme Menschen sich für unglaublich fachkompetent halten, das nennt man den Dunning-Kruger-Effekt.
Und wie kommt das zustande, dass die sich für unglaublich
das ist, das sollst du eigentlich wissen, das ist, glaube ich, aus der also kognitive Verzerrung, also aus der Psychologie kommt das Ganze.
Also, ja, da habe ich schon mal was von gehört.
Ja, und da hat Tommy Krapfeis einen wunderschönen Song geschrieben, und zwar den Dunning-Kruger Blues, wo es genau darum geht, so um Verschwörungstheoretiker. Und davon hat er letztens nochmal eine aktualisierte Version rausgebracht, und zwar die Corona-Edition.
Tommy Krapfeis ist insgesamt, das war nicht der Unterhaltungsdödel von Samstagnacht, der hat wirklich ganz viele tolle Sachen gemacht. Bernd das Brot erfunden.
Er macht immer noch tolle Sachen, also ist immer noch recht aktiv, so in der Skeptiker-Szene, ja, auch.
Ich habe auch mal mit ihm hin und her geschrieben, mal wahnsinnig angenehmer, kluger, lustiger Typ.
Ja.
Also, und ja, wirklich in einem gewissen Bereich auch immer noch sehr erfolgreich, ne?
Ja.
Reini, jetzt haben wir, füge hinzu Murderers von John Frusciante, dem Gitarristen von den Red Hot Chili Peppers. Ehemaliger Gitarrist, jetzt wieder Gitarrist. Ein Genie, der den Sound der Peppers über lange, lange Zeit bestimmt und geprägt hat.
Möchtest du noch irgendwie Details zu ihm erzählen?
Reinhard, wir wissen beide, dass du dann die Musik anmachst.
Ja, richtig.
Deswegen verabschieden wir uns einfach mit einem Hinweis darauf, dass du ein kleiner stinkender Bastard bist. Und dass ich vermute, dass der Antrag, der mir jetzt die Stufe eingebracht hat, von dir geschaltet wurde. Die Chance besteht.
Natürlich.
Du bist ein kleiner Wichser.
Tschüss.
Hab dich lieb, Reini. Tschüss.